Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, sofern ihr sie dabei habt und das möchtet, oder sonst einfach zuzuhören. Ich möchte gern drei Stellen lesen aus unterschiedlichen Teilen der Bibel mit euch heute Morgen. Und ich fange an im ersten Buch Mose, im Kapitel 28, in Vers 10. 1. Mose 28, Vers 10. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Dann möchte ich mit euch ganz ans Ende der Bibel springen, in das Buch der Offenbarung, in Kapitel 4, zum ersten Vers. Offenbarung, Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und dann möchte ich noch ein paar Verse mit euch lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 22. Kapitel. Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Da steht in Vers 7, es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passahmahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Ich möchte mit dem, was ich heute sage, durchaus anknüpfen an den letzten Sonntag. Es bietet sich ja im Advent an. 4 Sonntage ist ja eine kleine Miniserie, die man da miteinander haben kann. Und viele von euch waren ja letzten Sonntag dabei, waren vielleicht hier oder haben den Gottesdienst übers Internet verfolgt. Da ging es um das Feuer, das Jesus in uns neu anzünden möchte. Es ging durchaus um das Feuer, das wir jetzt auch in Form von Kerzen und Fackeln im Advent gerne leuchten lassen. Und Janko hat uns die Frage gestellt: Was tut sich in meinem Herzen? Gibt es da mehr als oberflächliche Religion? Steht hinter diesem ganzen Adventstradition auch etwas, was mein Leben mit Gott tatsächlich ausmacht? Und dann hatten wir in diesem Gottesdienst auch ein Bild von Ulf. Und in diesem, wir hatten mehrere Bilder, aber dieses habe ich mal so für mich mitgenommen. Und das war so ein Bild, da gab es eine Holztreppe. Und diese Holztreppe brannte auch, verbrannte aber nicht. Und ich muss zugeben, dass ich das Bild gut im Kopf habe, die Auslegung nicht mehr ganz so gut. Häufig sind es ja auch Gedanken, die dann selbst in einem entstehen. Und ich habe das so verstanden, es ist irgendwie eine Einladung, diese Treppe zu benutzen. Das mit dem Feuer, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir ein bisschen unheimlich an diesem Bild. Ich bin auch, ich habe immer ein bisschen Angst bei Feuer. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir ist das auch mal ein bisschen unheimlich, wenn jetzt im Advent überall diese ganzen Kerzen im Haus brennen. Also meine Frau macht das ganz toll. Da wird also nicht nur eine oder zwei Kerzen angezündet. Da brennen praktisch überall Kerzen. Manchmal komme ich nach Hause, da brennt schon vor der Tür eine Kerze. Und dann habe ich immer die Neigung, die sofort auszumachen, weil die ja nicht bewacht ist. Ich bin so erzogen worden von meinen Eltern, wenn man das Zimmer verlässt, muss man die Kerze sofort ausmachen. Mein Vater war auch der Meinung, dass man eigentlich, wenn man Kerzen im Haus anzündet, nicht zur Kenntnis nimmt, dass mit der Erfindung von elektrischem Licht dieses Risiko nicht mehr eingegangen werden muss, im Haus offenes Feuer zu haben. Ich mag es im Grunde schon, wenn Kerzen brennen und es gemütlich ist, aber ich habe auch immer ein bisschen Sorge. Ich war von meinem Arbeitgeber, wurde ich nochmal dann auch zu einem Seminar geschickt, Brandschutz bei der Düsseldorfer Feuerwehr, wo also nur so Videos gezeigt werden, wo Tannenbäume in Flammen aufgehen und Matratzen. Das hilft, das rationalisiert dann diese archaische Furcht vor dem Feuer noch zusätzlich. Also das mit dem Feuer habe ich in dem Gottesdienst richtig verstanden, vor allen Dingen auch in der Predigt, was es bedeutet, ist Glaube mehr als eine Religion. Manche Menschen sagen ja auch, Religion ist dazu da, uns irgendwie eine Sprache und Ausdruck zu geben, dann, wenn wir selbst keine Sprache mehr haben. Also wenn wir am Grab eines Menschen stehen und sprachlos sind, dann gibt uns Religion noch Worte, noch Rituale, noch Symbole. Bei der Geburt, egal ob es freudige oder traurige Ereignisse sind, das stimmt sicher auch. Aber die Einladung im letzten Gottesdienst war, zu fragen, kann das auch mehr sein? Kann das etwas sein, das mein Leben tagtäglich prägt und verändert, wenn ich mich auf die Beziehung zu diesem Gott einlasse? Und damit hat ja diese Treppe auch zu tun. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht schauen wir mal in die Bibel rein. Eindrücke, Bilder, die wir haben, sind ja häufig auch von der Bibel inspiriert. Und habe so diese drei Stellen gefunden, wo es zwar keine Treppe gibt, Treppen gibt es in der Bibel ganz, ganz wenige, kann ich euch sagen. Ich habe eigentlich nur eine einzige gefunden, über die kann man aber nicht predigen. Also Treppen sind es nicht, aber es sind Stellen, wo für Menschen so eine Tür aufgeht, die dann durchaus auch irgendwie nach oben führt. Und das passt ja auch zum Advent. Es passt nicht nur zu vielen Fantasy-Geschichten, in denen es auch Türen gibt. Wenn ich die aufmache, komme ich in eine andere Welt. Diesem Eichenschrank in den Narnia-Romanen, aber auch an vielen anderen Stellen. Es passt ja auch zum Advent, weil wir im Advent ja auch immer Türen aufmachen am Adventskalender und gucken, was ist dahinter. Und ich denke, wir nehmen uns jetzt noch die gut 20 Minuten, die wir haben, Zeit, uns diese drei Türen mal anzuschauen und zu sehen, was ist dahinter, wenn ich diese Tür aufmache, die Gott mir in meinem Leben zeigen möchte. Und die erste Tür ist die, an die Jakob gelangt, in seinem Leben in 1. Mose 28. Und vorhin habe ich das nur ganz, ganz kurz gelesen und jetzt möchte ich mit euch das etwas ausführlicher lesen, damit wir auch sehen können, was dann hinter dieser Tür ist und in welcher Situation Jakob an diese Stelle gelangt. Jakob war ja der Enkel Abrahams, der dritte in einer Reihe von biblischen Stammvätern, Abraham, Isaak und Jakob. Er wusste das aber natürlich nicht, wie wir das heute wissen. Er war einfach zunächst mal der Sohn eines Nomadenhäuptlings Isaak, mit einem durchaus nicht unbedeutenden Wohlstand, um den es da ging. Und er war nicht der einzige Sohn, er war ein Zwillingskind. Er hatte einen Bruder und dieser Bruder war zuerst auf die Welt geschlüpft. Bei Zwillingen ist das ja auch so, man kann nicht gleichzeitig rauskommen. Und insofern gab es da eine Reihenfolge, die außerordentlich entscheidend war für die Frage, wer nachher diese ganzen Teppiche, Zelte und Rinder und Schafe denn am Ende erben würde. Und es war eindeutig, darauf achtete man dann auch natürlich ganz genau bei diesen Geburten so, dass sein Bruder zuerst rausgekommen war. Videobeweis gab es ja damals zwar noch nicht, der ist jetzt erst 4000 Jahre später eingeführt worden, aber es war eindeutig, man konnte noch sehen, dass Jakob irgendwie versucht hatte, vorbeizukommen. Schon im Mutterleib hatte er um diesen Platz 1 gekämpft, noch versucht, den Isaak an der Ferse festzuhalten. Es hat aber nicht funktioniert. Er war auf Platz 2 gelandet. Und sein Leben war der Kampf um diesen Platz 1, um diesen Platz des Segens und auch des Wohlstandes, der damit verbunden war. Und in diesem Kampf zieht er alle Register und am Ende, als es darum geht, dass der große Nachfolgesegen ausgesprochen wird, verkleidet er sich gegenüber seinem blinden Vater als sein älterer Bruder mithilfe der Mutter. Und tatsächlich schaffen die beiden das, dass es dann Jakob ist, der diesen Segen bekommt. Eine der lustigsten und unterhaltsamsten Geschichten im Alten Testament. Der große Jokus hat Thomas Mann das in seiner Nacherzählung genannt, weil dann, nachdem dann dieser Segen ausgesprochen wird, kommt der erste Bruder vom Feld, weiß das alles nicht, marschiert da rein und muss dann feststellen, der Segen ist schon versprochen worden jemand anderem. Das bleibt aber natürlich nicht ohne Folgen, denn Esau, der ältere Bruder, ist ein starker und im Zweifel auch gewalttätiger Mann. Und deswegen heißt es in 1. Mose 27, Vers 41, Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem der Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Und deswegen muss Jakob fliehen. Wenn es also hier heißt, das haben wir gelesen, er zog von Beersheba und ging nach Haran, dann war das eine Flucht. Und er gelangte, jetzt bin ich wieder in 1. Mose 28, Vers 11, an eine Stätte und übernachtete dort an diesem Stein. Und dann kommt dieser Traum in Vers 12, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. So eine der ganz überraschenden Momente im Alten Testament, denn eigentlich hätte man ja jetzt hier was anderes erwarten müssen. Man hätte ja erwarten müssen, dass jetzt so das große Räuspern vom Himmel kommt. Als Jakob da auf der Flucht sich an diesem Stein es gemütlich gemacht hat, gibt es ja auch manchmal, auch in Geschichten oder Filmen, da kommt so aus dem Off so ein und dann steht ja eigentlich eine kleine Standpauke an. Den Segen Gottes wie eine Vase aus dem Schrank geklaut und sich damit davon gemacht. So geht das ja eigentlich gar nicht. Aber als diese Tür aufgeht, da sieht Jakob dahinter einen Gott, der ihn segnen möchte. Und das kann man eigentlich gar nicht erklären, das kann man hier nur zur Kenntnis nehmen. Das ist mitten in diesem Alten Testament, wo immer gesagt wird, da ist so ein rachedürstiger, blutrünstiger, strenger Gott unterwegs, ist hier schon ganz am Anfang ein Gott, der sagt, ich möchte dich trotzdem segnen. Und damit tun wir als Menschen uns ja oft sehr schwer in unseren Kämpfen und in unserem Alltag. Ich hoffe, dass eure Situation nicht so kritisch gewesen ist in dieser Woche wie die hier von Jakob. Aber ich glaube, jeder von uns kämpft so seine Kämpfe. Kämpft so oberflächlich jeden Tag seinen Kampf, einfach den Tag zu überleben. Und dann gibt es immer Schichten, die drunter liegen bis zu dem, was ist in der Familie, was beschäftigt mich, was prägt mich, was trägt mich an, treibt mich an, was agiere ich immer noch aus, was in meiner Kindheit passiert ist. Und wir sind in diesem Kampf irgendwie als Menschen unterwegs. Und dann ist es manchmal so wichtig, dass diese Tür aufgeht und wir feststellen, da ist ja dahinter steht jetzt kein Gott, der noch draufhauen möchte, sondern dahinter steht ein Gott, der mir zeigen möchte, ich möchte dich doch eigentlich segnen. Ich habe doch mit deinem Leben etwas vor, ich möchte es verändern. Und hier wird Jakob oberflächlich sehr viel Materielles versprochen, aber dahinter steht etwas ganz anderes, dahinter steht seine Identität, seine Bestimmung. Und viele von euch kennen ja die Geschichte von Jakob, das lohnt sich, die nochmal nachzulesen, zu sehen, wie sich sein Leben weiterentwickelt hat. Da wird ihm auch nichts geschenkt. Es ist nicht so, dass das, was er falsch gemacht hat, für ihn ohne Konsequenz bleibt, dass Gott da nicht mit ihm auch unterwegs ist. Aber es steht immer unter diesem Vorzeichen des Segens. Und am Ende gibt es wieder so eine Begegnung, wieder so eine Tür, die aufgeht, auch in einer verzweifelten Situation. Und da wird Jakob Identität nochmal neu bestimmt. Kämpfer Gottes, der immer gekämpft hat für sich selbst, der immer meinte, er muss das alles selber regeln, er muss das selbst in die Hand nehmen. Ihm wird am Ende diese Identität zugesprochen, Kämpfer Gottes, und das ist ja dieser Name Israel. Und diese Einladung spricht Gott immer wieder aus. Und jeder Sonntag, den wir hier sind, ist nochmal neu an uns diese Einladung. An Menschen, die diese Perspektive auf Gott noch nie gehabt haben bisher und die vielleicht zum ersten Mal entdecken können, dieser Gott möchte mein Leben segnen. Und es steht ein Gott da, der mich positiv verändern möchte. Aber ich glaube, das gilt auch für jeden, der schon länger in diesem Glauben unterwegs ist. Ich habe ein Buch letzte Woche geschenkt bekommen. Das ist das zweite, was ich aus dem Gottesdienst mitgenommen habe. Also es war insgesamt schon lohnend, dass ich da war. Von der Sieglinde, also es waren sogar drei Bücher. In das eine habe ich auch schon mal reingeguckt, immerhin. Und dieses Buch hat etwas, das hat die Überschrift Autorität. Und im ersten Kapitel geht es genau um diese Perspektive, dass Gott uns nicht einfach nur ebenso noch retten möchte, sondern dass Gott tatsächlich uns zu Menschen machen möchte, die die Umgebung positiv prägen, die uns Autorität schenken, dass Gott uns im positiven Sinne auf eine Straße auch des Sieges und der Veränderung mit ihm führen möchte. Und das ist eine ganz, ganz gute Nachricht. Und wir müssen immer wieder gucken, wie wir diese Tür finden, diesen Stein finden, an dem hier Jakob gelegen hat und an dem uns dieser Gott dann nochmal neu begegnet. Das ist jetzt das Letzte, was ich dann zu dieser Stelle sagen möchte. Ich habe auch ein Handy, Michael. Das Handy von Michael habt ihr schon gesehen heute. Ich zeige euch meins auch noch. Und da kann man wirklich ganz tolle Sachen mitmachen. Und ich habe von einem Vorgesetzten in Köln, einem Katholiken, den Tipp bekommen, dass es da so eine Seite gibt, Sacred Space, also heiliger Raum, wo man sozusagen mitten im Alltag mal eben so 10 Minuten sich auf Gott konzentrieren kann. Und das geht dann so in mehreren Schritten durch und hilft einem, nochmal diese Perspektive zu gewinnen. Und es ist ganz eigenartig, wenn man das tatsächlich mitten im Alltag macht, so mitten im Brass und im Kampf, wo man denkt, jetzt habe ich 10 Minuten. Und diese Seite, die kommt von den irischen Jesuiten. Ich war da erstmal kritisch, ne, katholisch. Dann dachte ich, naja, irisch, okay, irgendwie grüne Wiesen und stille Täler. Das hört sich so schlecht nicht an. Und es ist immer so, das fängt immer damit an, dass man dazu aufgefordert wird, auch durchaus so ein bisschen meditativ, sich auf die Gegenwart Gottes jetzt in diesem Moment, jetzt ist Gott gegenwärtig, er umhüllt mich und mit jedem Atemzug wird mir klar, dieser Mensch, den ich bin, den liebt Gott. Und das ist eine Erfahrung, ich mache das jetzt nicht oft, aber wenn ich das mache, dann stelle ich immer voll fest, das passt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das, wenn ich jetzt an Gott denken würde, dann würde ich so nicht an Gott denken, weil ich an dem Tag vielleicht auch eben bisher noch gar nicht zum Beispiel an Gott gedacht habe oder sehr wenig und dann auch das nicht so ein gutes Gefühl ist. Und ich glaube, es ist genauso dieses Türchen, das Gott in meinem Leben immer wieder aufmachen möchte, der Gott, der mich segnen möchte und der die Zusage hat für mich, dass er mein Leben positiv verändert, egal wie das im Moment aussieht. Dann kommen wir zu der zweiten Tür. Das ist dann auch tatsächlich eine Tür in Offenbarung 4, Vers 1. Und auch da nehmen wir uns einen Moment Zeit, das ein bisschen ausführlicher zu lesen. Es war ja nur ein Vers. Offenbarung 4, Vers 1. Der Seher Johannes, der alte Prophet, ist auf der Insel Patmos und hat diese gigantische Vision, die er dann in Form der Offenbarung niederschreibt. Und die dauert auch schon eine Weile an. Und dann heißt es eben hier, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardar und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Und jetzt könnten wir hier noch lange weiterlesen. Aber was wir schon verstanden haben ist, als diese Tür für Johannes aufgeht, da sieht er dahinter den Thron Gottes. Hinter dieser Tür ist der Thron Gottes. Und das ist vielleicht dieses vierte und fünfte Kapitel, das zentrale Kapitel in der gesamten Offenbarung. Weil Johannes vor allen Dingen in seiner Vision diese eine Botschaft bekommt, bei allem Schrecklichen, was auf dieser Erde passiert, bei allem Schrecklichen, was auf die Gemeinde damals zukam und was seitdem die Gemeinde und Menschen auf dieser Welt betroffen hat, bleibt eins wahr: Gott sitzt auf dem Thron. Und das ist eine ganz schwierige, aber auch eine ganz atemberaubende Botschaft. Ich habe mal nachgeguckt, wenn man so überlegt, worüber sollte man denn predigen? Da gibt es auch im Internet ganz, ganz tolle Mittel und Möglichkeiten. Die evangelische Kirche, also jetzt haben wir dann einmal katholisch, jetzt haben wir auch noch evangelisch. Die evangelische Kirche hat ja einen festen Plan mit vorgeschlagenen Predigttexten für jeden Sonntag. Das kann man auch im Internet nachsehen. Und dann sind immer auch schon mal drei Predigten stehen schon mal da. Ist ein ganz toller Service. Und für diesen zweiten Adventssonntag ist vorgesehen ein Predigttext aus der Endzeitrede des Lukas-Evangeliums. Also wo es auch um Gericht und im Grunde so eine Art Weltuntergang geht. Und die Leute, die jetzt dazu Predigten entworfen haben, haben dann deutlich gemacht, naja, das ist schon richtig, dass man gerade im Advent auch daran denkt. Denn Advent heißt ja nicht nur Ankunft in dem Sinne, Jesus ist vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen als kleines Kind, sondern heißt auch im Kirchenjahr nochmal die Konzentration auf die Erwartung, Gott kommt auf diese Welt nochmal neu zu. Und Jesus kommt wieder und Gott hat diese Welt trotzdem in der Hand. Und ich kann euch sagen, das war damals keine unglaublichere Botschaft, als es heute ist. Dass Gott auf dem Thron sitzt und diese Welt trotzdem in der Hand hat. Und was ist das für eine Welt? Vielleicht war dieses Jahr 2014 ja ein Jahr, das das uns nochmal ganz besonders klar gemacht hat. 25 Jahre deutsche Einheit, ein Grund zum Feiern. Auch das Jahr, in dem jetzt zum ersten Mal ein Ministerpräsident der SED-Nachfolgepartei Ministerpräsident in Ostdeutschland wird. Und das wirft schon ein Schlaglicht, eine Erkenntnis darauf, wie ist das seitdem gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist auch nicht gut gelaufen. Es hat damals ja auch die Hoffnung gegeben, dass der Kalte Krieg damit überwunden war, mit dem, was damals passiert ist. Und heute können wir sagen, in dieser Form gibt es diese zwei Blöcke nicht mehr, aber die Welt ist nicht friedlicher geworden. Die Konfrontation ist auch wieder zwischen Russland und dem Westen stärker, als sie lange Zeit war. Es gibt so viel Krieg auf der Welt, so viel Ratlosigkeit. Und dann ist es schon bemerkenswert, von Gott diese Tür aufgemacht zu bekommen, wie das hier Johannes passiert, und zu sehen, es gibt diesen Thron Gottes. Und Gott hält das in der Hand. Und warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, damit wir noch die Bereitschaft behalten, in dieser Welt weiter unterwegs zu sein und das zu tun, was Jesus durch uns tun möchte. Damit wir verstehen, das ist trotz allem nicht sinnlos. Nicht das Kleine, was wir tun, und nicht das Große, was wir vielleicht auch versuchen zu bewegen. Es lohnt sich für die Märtyrer, die dann hier auch in der Offenbarung beschrieben werden, es lohnt sich für sie, an diesem Kampf festzuhalten. Und Gott ist auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, in dieser schrecklichen und verrückten Welt für ihn da zu sein. Es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, die wir jetzt nicht alle hier aufrufen können, wo Menschen diese Perspektive auf den Thron Gottes gegeben wird. Das sind hier auch Anklänge an das Buch Hesekiel, wo die Vertriebenen des Volkes Israel an einem Fluss in einem fernen Land sitzen und Hesekiel sieht plötzlich den Himmel offen. Man kann hier an Jesaja denken, in Jesaja 6. Es gibt eine ganz bemerkenswerte Geschichte von einem Propheten Micha in 1. Könige 22, der prophezeien soll, und da sitzen zwei Könige auf Thron, Juda und Israel, beides im Grunde gottlose Könige, und die sagen, du wirst uns jetzt das Heil prophezeien, du wirst uns sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dann hat Micha auch so eine Vision und er sieht den Thron Gottes. Und das gibt ihm die Kraft, in dieser Situation der Widerständler zu sein und der Rebell. Alle anderen Propheten haben schon gesagt, das ist ganz toll, was hier abläuft. Und er hat diesen Blick auf den Thron Gottes und kann in dieser Situation die Wahrheit aussprechen. Stephanus in Apostelgeschichte 7, als die Steine um ihn herumfliegen,
und er so wütend hätte sein können, da sieht er den Himmel offen und sieht Jesus zur Rechten des Thrones Gottes stehen. Und das gibt ihm die Kraft zu sagen, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und damit die Gemeinde, das christliche Schiff auf der Spur zu halten, der Versöhnung und der Vergebung. Und das war so entscheidend. Gott regiert und er möchte uns diesen Weg zeigen. Ich will zwei Dinge dazu noch auch konkret sagen, die, glaube ich, für uns ganz wichtig sind im Moment. Eine ist, die Gemeinde hat so viele positive neue Initiativen ergriffen in der letzten Zeit und in den letzten Jahren. Wenn ich die jetzt alle aufführen wollte, das würde viel zu weit führen. Der zweite Gottesdienst, in diesem Moment sind Leute hier unten, die kochen für viele von euch, die sich angemeldet haben. Ein gigantisches Essen, ein Zeichen von Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Aber ich glaube, es gibt eine Sache, an die wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal besonders denken sollen. Die Gemeinde hat angefangen, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Und das ist, glaube ich, aus der Perspektive dieses Thrones Gottes eine sehr, sehr gute Sache. Und ich bin dankbar für die Leute, die sich an dieser Stelle einsetzen und die dies besonders machen und die mithelfen. Wenn man da runterkommt und da sind die Tische aufgebaut, da liegt Kleidung, da liegt Spielzeug. Ich glaube, wir machen uns manchmal nicht klar, was das im Himmel bedeutet. Und ich hoffe, dass wir noch mehr entdecken werden, dass Gott von seinem Thron aus Menschen sucht, die sagen, ich resigniere nicht. Denn die meisten sind in unserer Gesellschaft resigniert. Wir haben einen Trend zu einer egoistischen Gesellschaft, wo man sich sagt, ich kann da sowieso nichts dran machen, das Problem kann ich nicht lösen und ich achte mal darauf, dass ich jedenfalls nicht erwischt werde von all diesen schrecklichen Dingen. Und solange das nicht passiert, muss ich mich auch nicht darum kümmern. Und wenn ich an diesem Thron Gottes gestanden habe, dann kann sich diese Haltung in meinem Leben verändern. Und dann kann ich anfangen, mir zu überlegen, welche kleinen Möglichkeiten habe ich, um da etwas zu tun. Und das Zweite, und das habe ich jetzt hier nicht mehr mitgelesen, wenn ihr das lest, was an diesem Thron Gottes passiert, dann gibt es einen Moment, wo sich alle niederwerfen vor dem Lamm, das auf dem Thron sitzt. Und in ihren Händen haben die 24 Ältesten, die um diesen Thron sitzen, Schalen von Räucherwerk. Und das sind die Gebete der Heiligen. Das ist das Thema Gebet. Das Neue Testament fordert die Gemeinde immer wieder dazu auf, für diejenigen zu beten, die Verantwortung tragen in dieser Welt. Und ich glaube, wir sollten versuchen, das auch in unser Gemeindeleben regelmäßig zu integrieren. Ich möchte nicht in der Haut von Angela Merkel, Wladimir Putin und allen anderen Barack Obama stecken, die in dieser Welt Verantwortung tragen. Aus vielerlei Gründen nicht. Aber sie haben ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Und die Bibel ruft uns auf zu beten. In der Offenbarung 8 gibt es vor diesem Thron Gottes eine Situation, da entsteht ein Schweigen von einer halben Stunde, bevor es um die nächste Etappe dessen geht, was Gott tun will. Es ist so, als wenn der Himmel warten würde. Und dann kommen zwei Engel und sie haben ein Räucherfass und das sind die Gebete der Heiligen. Und dann kann es erst weitergehen. Und ich freue mich über diesen neuen Aufbruch, den wir machen wollen zum Thema Gebet. Und ich glaube, wir sollten das sehr, sehr ernst nehmen. Jakob, dieser Mann, auf den wir vorhin geblickt haben, nachdem er dieses ganze Segensleben mit Gott gelebt hat, mit seinen ganzen Schwächen, die das alles nicht verhindert haben, dass Gott ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er sein sollte, tritt am Ende vor den Pharao. Und da begegnet ein Nomadenführer, der sich mit 80 Leuten aus der Wüste gerettet hat in dieses Großreich Ägypten, begegnet dem Herrscher der damaligen Welt. Und als die beiden sich begegnen, da gibt es so eine rituelle Umarmung, wie das damals üblich war. Und dann steht da zweimal, und Jakob segnete Pharao. Jakob segnet Pharao. Und wir sind dazu berufen, in dieser Welt Segen zu verbreiten und ganz besonders für die zu beten, die Verantwortung tragen. Und dann gucken wir noch in den Minuten, die uns bleiben, ganz kurz auf dieses dritte Türchen. Und das habe ich euch aus Lukas 22 vorgelesen. Das unterscheidet sich von allem anderen, was wir vorher gelesen haben. Da waren das ja Träume und Visionen. Wir haben diesen Gott gesehen, der segnen möchte. Wir haben diese Tür gesehen, hinter der wir in den Thronsaal Gottes gelangen. Und hier geht eine Tür auf und dahinter ist ein Zimmer, in dem Jesus mit mir Gemeinschaft haben möchte, in dem er mit mir essen möchte. In Offenbarung 3
Einige Verse vor dem, was wir gelesen haben, sagt Jesus das zu der Gemeinde in Laodicea: Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn ihr aufmacht, möchte ich das Abendbrot mit euch essen und ihr mit mir. Es gibt, wenn diese dritte Tür, wenn die aufgeht, dann möchte Jesus in einem Zimmer mit uns Gemeinschaft haben. Und es ist in der Tat ein tatsächliches Zimmer, das ist hier kein Traum. Aber ihr habt gesehen, dass das Ganze doch in so einen etwas geheimnisvollen Zusammenhang gerückt wird. Es ist nicht einfach Brunnenstraße 6 in Jerusalem, wo die hingehen sollen, sondern geht mal in die Stadt, da seht ihr einen Mann, der trägt einen Krug Wasser, geht dem nach. Man weiß gar nicht so richtig, wo das ist. Die christliche Tradition hat diesen Ort natürlich später auch irgendwo lokalisiert. Wenn man nach Jerusalem fährt, kann man sich diesen Saal auch angucken. Aber so wie das hier berichtet wird, wird das ganz bewusst auch in so einen geheimnisvollen Kontext gesteckt. Und plötzlich in dieser überfüllten Stadt vor dem Fest Jerusalem, da wurde ja die Einwohnerzahl vervierfacht vorübergehend, plötzlich geht die Tür auf und da ist ein großer, leerer Saal mit Polstern ausgelegt und Jesus sagt, das ist mein Gastzimmer und ich möchte in diesem Zimmer mit dir Gemeinschaft haben. Und das ist vielleicht die schönste Einladung von allen. Das ist der Ort, wo Jesus mir alles erklären will, wo Fragen gestellt werden dürfen. Das ist ja dann so, in dieser Passionsgeschichte, die eigentlich einen sehr schnellen Ablauf hat, wo alles dramatisch sich zuspitzt. Judas hat sich schon entschlossen, Jesus zu verraten. Plötzlich gibt es einen Moment, es ist, als ob die Zeit angehalten worden wäre. Und Jesus hat mit seinen Jüngern Zeit in diesem Obersaal. Ein wunderschönes deutsches Wort, Obersaal. In diesem Obersaal hat Jesus Zeit. Und die Jünger können Fragen stellen und Jesus kann ihnen das erklären, was für sie wichtig sind. Hier wird ihnen der Heilige Geist versprochen und später auch, als sie sich weiter an diesem Ort treffen, wird dieser Heilige Geist ihnen dort auch zugeteilt. Hier werden auch die Füße der Jünger gewaschen. Das, was einfach nicht passt, nicht stimmt, darum kümmert sich Jesus hier. Und da feiert Jesus auch das Abendmahl. Das ist ja auch immer, wenn wir das feiern, sonntags hier so eine Tür, die Jesus für uns aufmachen möchte, in diese Gemeinschaft mit ihm. Und dieser Obersaal, der hat auch was mit Regelmäßigkeit zu tun. Das ist dann nicht mehr nur ein plötzliches Event, das mich überfällt, sondern das ist ein Ort, den es in meinem Leben geben darf. Und ich kann mich fragen, wo ist er in meinem Leben, in meinem Haus, in meiner Familie? Und natürlich spricht ganz besonders die Gemeinde von diesem Obersaal, von dieser Gemeinschaft. Ja, die Zeit ist rum. Es waren 3 Türchen an Gottes Adventskalender. Ich persönlich glaube, dass der im Zweifel auch mehr als 24 Türchen hat. Es gäbe viele andere. Auf eins blicken wir dann nochmal nach dem 4. Advent, wenn Weihnachten ist. Da gibt es auch so einen geheimnisvollen Ort, wo Menschen hingelotst werden, weil plötzlich der Stern da ist, weil plötzlich Engel erscheinen und dann liegt da irgendwo dieses Kind in der Krippe. Auch das ist so eine Tür zu der Gegenwart Gottes. Aber für heute waren es diese 3 und vielleicht machst du das eine oder andere auf oder nimmst das mit und wir haben jetzt Gelegenheit, das nochmal bei einem Lied so ein bisschen nachklingen zu lassen.